Guten Morgen miteinander. Freuen wir, dass wir so eine Runde sind heute und dass wir im Korintherbrief weiter fortfahren können. Ich möchte kurz am Anfang, weil doch einige da sind, wo die letzten Kapitel nicht so mitgekriegt haben, einen kurzen Umriss noch machen vom Korintherbrief allgemein, wie das in Korinth war. Karl Klaus, du liegst gerade nochmal die Karte von den Missionsreisen von Paulus, Liebländer. Es ist ja so gewesen, dass der Paulus in der zweiten Missionsreise auf Korinth gekommen ist. Und es ist ihm nicht leicht gefallen. Das Korinth war ja der Mittelpunkt eigentlich von Achaia. Das war eine Stadt, wo viel Verkehr durchgegangen ist, weil sie zwei Häferketten. Und es ist dadurch natürlich auch ein Wohlstand und ein Luxus in die Stadt gekommen. Aber es war auch so eine zur Schaustellung von Menschen. Moralisch waren sie auch nicht gut unterwegs. Sie haben verschiedene Tempel gehabt. Da waren einige Prostituierte. Also war wirklich nicht schön. Vom Moralischen her. Und Paulus hat auch selber geschrieben, dass sie in Schwachheit, dass sie mit Furcht einen großen Zittern in die Stadt gekommen ist. Kannst du das nächste Bild blättern, Klaus? Paulus ist, Gott hat sehr mal gesehen, dass er in der Stadt ein großes Volk hat werden und dass er sich nicht fürchten soll und ist 1,5 Jahre dort geblieben, der Paulus. Ich habe mir die Situation ein bisschen noch vorgestellt, wie das wahrscheinlich damals war. So wie meistens ist der Paulus in die Synagoge gegangen, da waren Menschen, wo jüdische Hintergrund hätten, wo er gelehrt hat und einer für Jesus das Evangelium weitergehen können. Und in der Stadt war das auch so, er ist in die Synagoge gegangen, solange es gegangen ist. Aber sobald das nicht mehr funktioniert hat, weil die Juden ihn abgelehnt hat, ist lernen wir vom gottesfürchtigen Mann, wo sie sich drauf verhängt. Aber ich denke wahrscheinlich, dass da so viele zum Globokurs sind, dass sie sich nicht in einem Raum mehr treffen können, sondern dass wahrscheinlich mehrere Räume waren oder Hausgemeinden sozusagen, also in verschiedenen Häusern, die zusammengekommen sind. Und sie haben ja auch nicht die vollständige Bibel gehabt, wie wir heute haben, sondern sind die Dora gehabt. Das ist das Alte Testament eigentlich. Und viele mündliche Überlieferungen, wo sie kriegt und wo Paulus er noch gebracht hat, aber dass Jesus in Jerusalem am Kreuz gestorben ist. In dem Brief geht es um einen Apollos. Wir lesen am Anfang, dass es da Spaltungen gibt in der Gemeinde, dass die einen gesagt haben, wir können zu Apollos, und wir können zu Paulus, wir können zu Petrus und wir können zu Christus. Und der Apollos, das war eigentlich ein Gelehrter und redegewandter Mann. Er ist aus Alexandria gekommen und hat die Schrift gut kennt. Und er hat auch von Jesus gehört und Jesus auch kennt. Und er war richtig feurig im Geist. Das lesen wir in der Apostelgeschichte 18, 24. Er ist, er hat sie mit, also er kommt in der Bibel vor in Ephesus, wo er das erste Mal mit Priscilla und Aquila zusammen drauf ist. Und Paulus hat ihn, oder sie haben ihn dann nach Korinth geschickt. Als Paulus vor Korinth, also Paulus ist noch 1,5 Jahre vor Korinth gegangen und dann ist der Paulus noch gekommen. Im ersten paar Kapiteln geht es selber darum, um die Spaltung, dass es Streit und Zank gehört, wer zu wem gehört. Und wir haben im Kapitel 1 vom Korintherbrief gesehen, das Wort vom Kreuz wichtig ist, dass Paulus nur das Wort vom Kreuz erzählt hat, dass er eher ein Fundament gelegt hat, dass es ihm nicht darum gegangen ist, dass er redegewandt war, dass er gut da gestanden ist. Und er hat auch gesagt, sie sind alle gleichwertig, dass er der ist, wo geplant, dass der Paulus einer ist, wo begießt, aber schlussendlich ist Gott der, wo das Wachstum schenkt in der Gemeinde. Und dass sie auch Gottes Bauwerk sind, also dass Gott eigentlich im Hintergrund ist, der das alles macht. Wir kommen jetzt zum Kapitel 4. Das habe ich in drei Überschriften gegliedert. Die erste Überschrift ist: Paulus ist als Verwalter von den göttlichen Geheimnissen. Klaus, kannst du die Folie bitte? Das ist Verse 1 bis 5. Zweite Überschrift: Die Überheblichkeit der Korinther. Das ist Verse 6 bis 13 und das Vorbild von den Aposteln. In der ersten paar Versen im Korintherbrief, dass der Paulus schrieb, dass sie Ehren dafür halten sollen, dass er nur ein Diener ist oder ein Verwalter. Was denken wir, was ein Diener ist? Oder wie kann man Diener definieren? Ja. Jemand, der im Interesse für jemand anders schafft hat, genau. Jemand, der praktisch im Alltag hilft. Ja. Neue Idee. Jemand, der selbstlos ist. Ja. Also ein Verwalter verwaltet meistens ja, oder ein Haushalter meistens für jemand anders stehen, eine Sache. Und der Paulus sagt, man soll sie da nur als Diener sehen. Also nicht irgendwie als Anhänger oder als jemand, wo vorangeht und irgendwie sind die Anhänger von sich selber sucht, sondern als Diener vor Gott. Und die Korinther sollen die Apostel nicht überbewerten, dass sie irgendwas mehr sind, wie einer zusteht. Sie sind keine Herren, sie sind nämlich Diener. Sie sind keine Vollmacht, keine eigene Idee oder so zum Verbreiter, sondern hin müsste der christliche Glaube verbreiten, weil sie Gott dienen. Aber im gleichen Zusammenhang sollen sie sich auch nicht unterbewerten, weil sie Verwalter und Haushalter von Christi waren. Sie sind nicht über irgendwelche Dinge Verwalter gewesen, sondern von göttlichen Geheimnissen statt in der Verse. Zum Beispiel die Weisheit von Gott oder die Botschaft vom Kreuz, wo sie predigt sind. Sündenvergebung durch Jesu Tod. Und das haben sie verwaltet. Das sehen wir auf der nächsten Folie. Also, es gibt nicht verschiedene Leitfiguren in der Gemeinde oder Vorreiter, sondern Jesus ist eigentlich der, wo eigentlich im Zentrum steht. Das hat der Peter im Kapitel 1 uns aufgezeigt, dass Jesus im Zentrum stehen soll und dass Leiter eigentlich nur dazu da sind, dass sie Diener sind und dass sie Jesus eigentlich groß machen. Paulus möchte sich selber auch nur unter Gottes Urteil stellen. Deshalb ist ihm auch egal, was die anderen sagen, was menschliche Gerichte über ihn sagen oder was die Korinther selber über ihn sagen, ob der Paulus besser predigt hat wie er oder nicht. Möchte sie nur vor Gott beurteilen lassen. Und er weiß so, dass Gott das Unsichtbare im Herzen sieht. Wir neigen oft dazu, dass wir spektakuläre und sensationelles Feiern oder Hochheben und Geringes und Unfälliges verachten. Und wir wissen selber, dass es Personen in unserem Leben gibt, wo wir höher bewerten, wie sie sind, weil sie gut reden, weil sie gut dastehen, weil sie klug sind. Hat uns der Stefan im Kapitel 3 auch einige vorgestellt, wo wir einfach auch oft erheben. Und es ist schon die Frage, ist Jesus unser Zentrum oder rennen wir nach solchen, wo gut dastehen, wo gut reden können, wo gut überzeugen können. Punkt 2, die Verherrlichung der Korinther, ab Vers 6. Das möchte ich lesen. Das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Denn wer gibt dir den Vorzug und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, ob du es nicht empfangen hättest? Paulus nennt da keinen Namen für irgendwelche Schuldiger, warum Streit und Zank in der Gemeinde gibt. Stattdessen hat er sich selber und Apollos als Vorbilder für Leitung dahingestellt, die Vollmacht dabei haben, die Vollmacht besitzen, aber nicht über das ausgegangen sind, was in der Schrift steht. Sie haben Gottes Wort gehorcht und haben nicht ihre eigenen Vorlieben oder sonstige Urteile von der Welt nachgejagert. Denn es war wichtig, dass Jesus groß wird. Und Paulus hat gehofft, dass sie an ihrem Beispiel Demut lernen. Er spricht in dem Abschnitt genau über das Problem, was eigentlich die Korinther hätten und was wir in den ersten vier Kapiteln sehen.
Muss ich schnell was machen?
So, also die Korinther waren aufgebläht, heißt es da. Gut, wenn man so da steht. Also sie waren aufgebläht, aufgeblasen. Ich weiß nicht, ob das gesund ist, wenn man völlig aufgebläht ist. Aber ihr seht ja eher, ihr seid aufgebläht. Und was habt ihr gekriegt? Gibt es irgendwas von mir besitzend, wo wir empfangen haben, oder was liefert, was wir gekriegt haben von Gott. Dass wir vielleicht ab und zu mal oder öfter stolz sind, wo wir aber nicht stolz sein sollen. Also gibt es ja ganze Litanei, ganze Fähigkeiten, wo wir haben. Dass wir gesund sind. Dass man, für mich ist es oft, dass ich schaffen kann, dass ich irgendwie handwerklich geschickt bin. Ja, dass man gut reden kann. Dass man eine Familie hat. Dass man in Österreich aufgewachsen ist und nicht sonst in irgendeinem Land. Dass man so einen Wohlstand hat. Es gibt so viele Dinge, wo man eigentlich ja aus Gnade, aus Gottes Liebe kriegt, wo man eigentlich nicht verdient hat. Und die Korinther hätten es eigentlich auch nicht verdient, dass sie so aufgeblasen sind. Sie haben gemeint, sie haben was, aber sie haben das alles geschenkt. Sie sind selbstzufrieden, lesen wir da, sie waren zart. Sie haben nicht das Empfinden gehabt, dass ihnen irgendwas gefehlt hat. Sie haben so gehandelt, als ob sie schon gekehrt sind, obwohl die Apostel nicht da waren und Jesus eigentlich auch nicht auf die Welt zurückgekommen ist. Im Gegensatz schrieb der Paulus, dass sie als Apostel, wo die Vollmacht hätten vor Gott, dass sie als mitmachend, dass sie verfolgt werden, dass sie verspottet werden, dass sie ausgelacht werden, dass sie ins Gefängnis kommen, dass sie tötet werden. Wir sehen das an Paulus Lehrer selber, wo gesteinigt worden ist, wo er im Gefängnis war. Also sie können nie wissen, wenn das Lehrer vorbei ist. Und wir wissen auch, dass die meisten Apostel am Märtyrertod gestorben sind. Aber die Korinther haben gemeint, sie haben es gecheckt. Sie wissen, wie der Hase läuft. Für die Korinther war es ganz normal, dass sie gut da gestanden sind, dass sie gut geredet haben. Und für sie war das sicher schwer, Demut zum Lernen. Weil für sie Ansehen, sie Stärke, Macht zum Zeuger wichtig war. Aber es ist schon anstrengend zum aufgeblasen zum sie, weil immer die Aufgeblasenheit zeugen muss. Denk mal, in den sozialen Medien ist man auch immer positiv unterwegs, sind die besten Fotos immer drin und zeugt, wenn man das Beste, was es gibt. Aber manchmal ist es so anstrengend, wenn man so tun muss, als ob alles okay ist. Bei mir im Lehrbau war das noch im Bundesheer, wo ich ausgezogen bin von daheim, habe ich gemerkt, dass es Dinge gibt, oder an Menschen habe ich das gemerkt, dass sie nicht so sind, wie sie sind. Dass sie Sachen sägen, aber nicht danach lernen. Und ich habe halt für mich beschlossen, ich möchte das sägen, was ich denke, das sägen, was ich fühle, und nicht so tun, als ob. Und ich habe auch gemerkt, manchmal ist es so gerne zu fein, wenn man sagt, hey, das habe ich nicht mitgekriegt. Aber es ist so was Ehrliches und was man dazugehört. Wenn man sagt, hey, was ist da passiert, ich weiß das nicht. Oder einfach zum Schwäche, zum Zuzumgehen sagen, das kann ja nicht, die Buchhilfe. Oder auch im Christenlehrer, ich habe Mühe mit Bibellehrer so, oder sonstige Dinge. Oder Dinge, dass ich sage, ich verstand manche Sachen nicht. Aber es gibt auch Dinge, wo ich mich über andere stelle, wo ich andere verurteile, wo ich meine, ich bin aufgeblasen, ich bin was Besseres. Aber schön ist, dass wir bei Gott so sehen können, wie wir sind, dass wir da nichts vorspielen müssen, weil er uns sowieso kennt. Und dass wir uns nur für ihn, für unser Tun rechtfertigen müssen. Das muss jeder von uns tun. Und es ist so eine schöne Freiheit, so zum sein, wie wir sind. Stolz ist wirklich eine schlimme Sache. Wir sehen das ganz am Anfang in der Bibel, im Paradies, wo der Mensch auch gemeint hat, er weiß es besser, was im Lehrer wichtig ist, und er braucht Gott eigentlich dazu nicht. Das ist eigentlich eine Überhebung über Gott. Aber es gibt auch Dinge, wo wir zu stolz sind für Gott, nicht zum was du. Wenn wir sagen, das kann ich nicht, oder das können andere besser. Mir ist der Abraham eingefallen, gerade auch bei der Vorbereitung auf die Predigt, wo zu Gott gesagt hat, er kann nicht reden. Er kann es nicht. Und Gott sagt, doch, gang zu den Ägyptern und red. Und er sagt wieder, das kann ich nicht. Das ist auch ein falsches Stolzsein, ein falsches Überheben, ein falsches Aufgeblasensein. Wenn man zu Gott sagt, na, das, was du von mir vorhast, das kann ich nicht, das mache ich nicht. Ja, ist nicht immer aufgeblasen sein, ist manchmal schwierig, ja. Es kann auch platzen, natürlich. Abschnitt 3, das Vorbild vom Apostel selber. Lesen wir ab Vers 14. Da steht, nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch in Christus gezeugt durch das Evangelium. So ermahne ich euch nun, werdet meine Nachkommen. Paulus warnt die Korinther vom Aufgeblasen zum See, weil er sie liebt. Er will sie aufrütteln und lernen als Aufzeuger. Wie ein Vater seine Kinder liebt, so möchte er ihr Herz und ihr Lehrer verändern. Da seht ihr vielleicht, dass viele Leute vor Erna, vor der Korinther predigt haben, sie belehrt haben, ihre Dinge groß gemacht haben. Doch nur er selber hat die lebensspendende Saat des Evangeliums unter ihnen ausgesät, dass sie überhaupt ihnen finden dürfen. Und es ist ihnen am Herzen gelegen, wie sie weitergeht. Er schrieb, dass sie sollen seine Nachahmer werden. Und hat ihnen auch zugesichert, dass er Timotheus ihnen schickt, dass er sie darin unterstützt. Für die Korinther muss es sehr beschämend sein, sie auf der anderen Seite, dass sie gesehen haben, was für Spaltungen sie in der Gemeinde angerichtet haben. In der Gemeinde vor Gott, im Tempel vor Gott. Und auf der anderen Seite haben sie auch gesehen, wie Paulus sich demütigt hat als Diener, dass er nicht gesagt hat, er sei jetzt der Gründer oder der große Held in der Gemeinde, sondern dass Gott derjenige ist, wo er gerne baut. Und Paulus hat auch viel für das Evangelium erleidet, dass er um sie kümmert. Aber Paulus' Ziel war nicht, dass er sich sie beschämt hat, dass er sie abgedruckt hat, weil er, sondern dass er sie erbauer hat, weil er, dass sie ermutigt werden. Gibt es bei uns heute ohne Spaltungen oder Parteiungen oder wer welchem Anhänger nachrennt? Ich bin froh, dass heute ein Fanclub da ist. Danke. Ich weiß nicht, wie das heute aussehen würde, wenn wir einen Brief in Vorarlberg kriegen würden, was heißt, der bei mir Vorarlberger soll und sein Erheber. Wir sollen keine Spaltungen unter uns machen. Wie das aussehen würde. Aber es gibt so viele Dinge, wo man so schnell anhängen. Und ich finde auch schön in dem Kapitel, dass es eigentlich das Erfreulichste ist, dass wir Fehler machen dürfen. Und dass Gott uns dadurch ermutigt und einen Ausweg zeigt, weil er uns liebt. Ja. Ich möchte einfach zum Schluss noch beten mit uns. Danke es ja für den Wort. Danke es für die Korinther, wo wir sehen dürfen, wie stolz sie unterwegs waren, wie selbstsüchtig. Aber wie du zu ihnen geredet hast durch den Paulus, dass sie den Brief kriegt sind für ihn und darin erkennen dürfen, wo sie falsch unterwegs sind. Danke es ja, dass sie umgekehrt sind teilweise und möchte auch danke für uns, dass es mir heute auch lesen dürfen, den Brief. Danke, dass wir den sehen dürfen, dass wir aufpassen sollen, wenn wir nachgehen. Danke sehr, dass wir einfach darauf schauen dürfen, dass du im Zentrum bist. Und ich möchte so danken für den Paulus, wo das weggeht hat, zum irgendwie eine wichtige Persönlichkeit zum Spiel, aber sich demütigt hat und einer deine Liebe groß gemacht hat. Ich möchte danken, dass du das Geringe schätzt und dass wir errettete Kinder für dir sie dürfen. Und dass du uns in unserer Schwachheit siehst. Danke für den Wort heute. Amen.